Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ich Sie, wenn ich euch heute Morgen so sehe, sehe ich viele engagierte Menschen. Menschen, die im Beruf Verantwortung tragen, die sich hingebungsvoll um ihre Kinder kümmern, die darüber hinaus vielleicht noch ein Ehrenamt haben, hier in der Gemeinde oder in der Flüchtlingshilfe oder im Sportverein oder in der Schule. Und dann gibt es die, die vielleicht die Last des Berufs schon hinter sich haben und trotzdem oder gerade deswegen hoch engagiert sind. Und das ist wirklich bewundernswert, denn man muss dabei bedenken, dass sich in unserer Gesellschaft vieles gewandelt hat. In vielen Bereichen hat sich die Arbeit enorm verdichtet. Die allermeisten Frauen arbeiten heute auch. Das heißt, die Männer können nicht mehr erwarten, dass sie abends nach Hause kommen und nichts mehr tun, sondern selbstverständlich warten da die Kinder und wartet der Haushalt. Und das ist ja auch gut. Aber es ist eben auch viel. Nicht umsonst hat das Burnout-Syndrom in den letzten Jahren enorm zugenommen. Es ist gekennzeichnet durch emotionale und körperliche Erschöpfung, eine reduzierte Leistungsfähigkeit. Manche haben Konzentrationsprobleme, sind einfach antriebslos. Menschen fühlen sich, wie das Wort sagt, ausgebrannt. Aber wie kommt das eigentlich, dass einige Menschen unglaublich viel arbeiten, auch unter Druck und auch noch Auseinandersetzungen standhalten können und nicht ausbrennen, während andere, die das Gleiche leisten, erschöpft sind? Ich möchte jetzt nicht über die Erkrankung Burnout reden. Ich glaube, das könnten Ärzte und Psychologen besser als ich. Mehr über die Erschöpfung, die wir vielleicht alle oder viele von uns zu Zeiten erleben. Und ich sage gleich, ich habe mich in das Thema ein bisschen eingelesen und ich kann heute irgendwie nur so ganz kleine Dinge dazu sagen, weil wir sonst bis heute Abend sitzen. Und seien Sie nicht enttäuscht, wenn das doch nur so ein kleiner Ausschnitt heute wird. Ich habe gerade gefragt, warum eigentlich manche so erschöpft sind und andere, die das Gleiche tun, es immer noch gut leisten können. Es gibt außer den äußeren Faktoren, wie wirklich viel zu viel Arbeit und besondere andere Belastungen, immer auch innere Faktoren. Und wir Menschen sind ja alle unterschiedlich. Und bei dem einen oder anderen werden Sie vielleicht sagen, ja, an dem Punkt bin ich vielleicht anfällig. Innere Faktoren können sein Perfektionismus. Jemand möchte wirklich alles nicht nur gut, sondern perfekt machen. Auch der kleinste Fehler, den kleinsten Fehler kann er sich nicht zugestehen. Die dürfen nicht vorkommen. So eine Einstellung ist manchmal geboren aus der Angst, jemand anders könnte die Arbeit, die man macht, kritisieren. Oder auch, dass selbst eine kleine Kritik als bodenloses Urteil über ein empfunden wird. Und daher muss man perfekt sein. Man kann es sich nicht leisten, einen Fehler zu machen. Wenn man das so macht, merkt man manchmal gar nicht mehr, dass man ständig dabei um sich selbst kreist. Ich muss es gut machen, ich muss es perfekt machen. Und man ist viel weniger bei der Arbeit, die man tut, oder bei dem Menschen, mit dem man gerade zusammen ist. Und so wird auch die Aufgabe oder Person nicht mehr eine erfüllende Aufgabe sein können, weil ich ja nur mit meinem Perfektionismus beschäftigt bin. Und das ist anstrengend. Ein anderer innerer Faktor ist, dass man sich von außen leiten lässt. In allen Bereichen werden ganz viele Erwartungen an uns herangetragen. Der Chef hat andere Erwartungen als der Kollege und der Untergebene. Und wenn man nach Hause kommt und da sind mehrere Kinder, hat jedes Kind eine unterschiedliche Erwartung an die Eltern. Und die Lehrer haben Erwartungen an euch Schüler und jeder Lehrer will wieder was anderes von euch. Und allen sollt ihr gerecht werden. Wer versucht, allen Erwartungen gerecht zu werden, der wird nach allen Seiten hin zerrissen. Oft ist es hilfreich, sich erstmal zu besinnen und zu sagen, was will ich jetzt eigentlich? Was ist heute mein Ding? Ich entscheide, ob ich mich zuerst den Kindern zuwende oder der Ehefrau oder welchem Kind. Ich entscheide. Ich lasse mich nicht von außen zerreißen. Dann wird die Arbeit wieder besser von der Hand gehen. Noch so ein innerer Faktor ist, dass man manchmal versucht, es Fassaden aufzubauen. Man will sich nicht zeigen, wie man ist. Nicht jeder soll meine Schwäche sehen. Wir möchten schließlich gut dastehen vor den anderen. Dahinter steckt oft das Gefühl, so wie ich bin, genüge ich nicht. Solche Menschen, die so denken, sehen immer eher das, was sie nicht können, als das, was sie können. Und dann bauen sie eine Fassade, um zu zeigen, dass sie doch ganz toll sind. Sie, sage ich, ich mache das auch. Aber wer auf Dauer eine Fassade aufrecht erhält, der wird merken, dass das ganz viel Kraft kostet. Und das ist Kraft, die ich zur Arbeit und für die Menschen, die mir wichtig sind, nicht mehr zur Verfügung habe. Und noch ein letztes. Man ist manchmal versucht, die eigene Müdigkeit zu überspringen. Wer viel arbeitet, wird aber auch müde. Und die beste Reaktion ist Schlaf. Muße, Musik oder anderes. Das Nichtstun mal genießen. Und mir selber zu sagen, ich definiere mich nicht über meine Leistung. Aber manche haben Angst, ihre eigenen Grenzen anzuerkennen. Wenn man dann nicht mehr den anderen beweisen kann, dass man grenzenlos belastbar ist. Grenzenlos belastbar wird unweigerlich in Erschöpfung münden. Es gibt also ganz viele innere Faktoren, die nichts mit der objektiven Belastung zu tun haben, sondern mit meiner Person und wie ich mit den Dingen umgehe. Darum gehen Menschen auch so unterschiedlich oder können Belastung unterschiedlich aushalten. Manchmal helfen uns einfach Übungen, Rituale, aus so einem Hamsterrad auszusteigen. Eine Übung beschreibt Anselm Grün in seinem Buch Vom Burnout zum Flow. Wenn du von der Arbeit heimkommst, dann lege dich 15 Minuten auf das Bett. Stelle dir den Wecker, damit du diese 15 Minuten ohne Störung dir gönnst. Lasse die Arbeit los. Lass die Erwartungen los, die die Menschen an dich haben. Genieße die Zeit, die jetzt allein dir gehört. Genieße die Schwere, die von der Müdigkeit entsteht. Du fühlst dich getragen. Und du stellst dir vor, jetzt muss ich gar nichts tun. Ich bin einfach da. Dann spürst du dich selbst. Du musst jetzt nicht fit sein. Du darfst deine Müdigkeit genießen. Wenn dann der Wecker schellt, kannst du dich strecken und hoffentlich erfrischt wieder aufstehen. Dann hast du Lust, das zu tun, was daheim auf dich wartet, dich deinen Kindern zuzuwenden oder deinem Ehepartner oder den Aufgaben, die der Haushalt von dir fordert. Oder du hast noch Lust, ins Konzert oder Kino zu gehen. Es ist also wichtig, immer wieder auch bei sich selber anzukommen, das eigene in sich zu stärken, um den Anforderungen gerecht zu werden. Dabei geht es mir manchmal so, dass ich die Dinge nur noch abhake, eins nach dem anderen. Ich habe eine große Liste und zack, zack, und es muss irgendwie jetzt. Und dann steht als nächster Punkt, du musst noch die Predigt schreiben. Und ich mühe mich um jeden Satz, damit irgendwas Anständiges dabei rauskommt. Und es ist nur mühsam. Da hat mir mal jemand geraten, und das können Sie doof finden, aber mir hat es geholfen. Ich soll mir doch mal überlegen, was ich als Kind gerne gemacht habe. Und ich dachte, Mensch, als Kind, ich habe ganz viel gemalt, kreativ, Riesenblumen mir erdacht und gebastelt, und vieles ist schief gegangen und manches war aber auch ganz toll und manches wurde nur belächelt von anderen. Aber ich habe gemerkt, da bin ich ganz in mir. Und wenn ich mir dieses Gefühl bewusst mache, diese Lust am kreativen Schaffen, geht mir ehrlich gesagt die Predigt auf einmal wieder leichter von der Hand. Natürlich hat die Predigt nichts mit Malen zu tun. Aber dieses Gefühl der Lebendigkeit, das kann ich in meine Arbeitssituation mit hineinnehmen. Und dann habe ich wieder Kraft und auch mehr Lust, mich meinen Aufgaben zu stellen. Unter der Last der Anforderung kann es auch hilfreich sein, sich nochmal bewusst zu machen, warum tue ich das eigentlich? Was wollte ich ursprünglich mit meinem Beruf, mit meiner Familie oder in meiner Familie eigentlich bewirken? Wenn man so zurückdenkt, hat man vielleicht auch ein Idealbild im Kopf. Da ist man dann irgendwann schon sehr früh auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Also ich habe mir zum Beispiel nie vorstellen können, dass man als Pastorin in so vielen Gremien sitzt. Aber wenn ich mir das wieder überlege, was war eigentlich meine innerste Motivation, diesen Beruf zu ergreifen, ist auch das wieder etwas, was mich lebendig macht. Es kann aber auch sein, dass es etwas anderes bewirkt. Ich habe eine Freundin, die ist Krankenschwester. Ich habe selber bei ihr im Krankenhaus gelegen, darum haben wir uns kennengelernt. Also wenn ich das sagen dürfte, sie ist so die perfekte Krankenschwester. Sie hat sich inzwischen von diesem Beruf verabschiedet, weil sie unter den Bedingungen in den Krankenhäusern heute nicht mehr arbeiten will. Weil sie sagt, das, was ich wollte in diesem Beruf, kann ich nicht mehr leben. Auch das kann eine gute Entscheidung sein, um nicht unter den Anforderungen einer Arbeit, die ich so nicht mehr will, unterzugehen. Oft haben erschöpfte Menschen auch den Eindruck, sie sind total alleine. Sie stehen vor allem alleine. Ich habe gerade in der Bibel für mich mal wieder die Geschichte von dem Propheten Elia gelesen. Der hatte eine ziemlich blöde Aufgabe. Der König hatte den Baalskult zur Staatsreligion erklärt und alle, die den Gott Israels angebetet haben, hatten es ziemlich schlecht. Und er wollte aber Israel wieder zu diesem Glauben an den Gott Israels führen. Und er, mitten in diesem Prozess, sagt er, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Merkwürdigerweise hatte er gerade vorher einen anderen Propheten des Herrn getroffen. Der hatte gesagt, weißt du was, ich habe 100 Propheten unseres Glaubens versteckt vor der Verfolgung.
Und am Ende sagt Gott, ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal. Objektiv sind ganz viele Leute um ihn herum, die das glauben, was er auch glaubt. Subjektiv, in seiner Stresssituation, sieht er das gar nicht mehr. Wenn wir erschöpft sind, haben wir auch oft das Gefühl, da ist gar niemand. Ich bin da alleine und niemand versteht, wie es mir geht. Und da tut es so gut, einmal die Augen wieder zu öffnen und zu sagen, wo in meiner Umgebung gibt es Menschen, die das kennen mit dem Erschöpftsein? Mit wem kann ich mich mal austauschen? Manchmal hilft es ja einfach, das einfach mal auszukotzen auf gut Deutsch. Oder auch mit jemanden zu fragen, wie gehst du damit um? Menschen suchen, sie sind da. Gott hat uns nicht alleine in die Welt gestellt, sondern in die Gemeinschaft. Wenn wir erschöpft sind, haben wir oft automatisch Bilder im Kopf. Zum Beispiel der Berg, den wir nicht mehr bewältigen können. Oder die Last, die zu schwer ist, als dass wir sie tragen können. Und weil wir automatisch solche Bilder im Kopf haben, brauchen wir andere Bilder, Gegenbilder, die uns helfen, mit unserer Erschöpfung umzugehen. Und ich meine damit nicht, denke positiv, krame in deiner Seele und in deinen Gedanken, ob es da irgendeinen positiven Funken gibt, den du aus dir selbst herausholen kannst, sondern wir sind beschenkte Leute. Die Bibel beschenkt uns immer wieder, auch wenn das so ein schrecklich dickes Buch ist. Aber in der Bibel gibt es unglaublich viele positive Bilder. Und diese Bilder sind nicht nur Bilder, die wir uns einbilden, sondern die Gott geschenkt hat. In diesen Bildern stellt Gott uns vor, wie er an uns handelt. Und drei dieser Bilder möchte ich Ihnen jetzt mitgeben. Eins haben wir eben in der Lesung schon gehört. Da sagt Jesus, kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Nehmt mein Joch auf euch, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das Joch ist ja nicht mehr das, was uns spontan in den Kopf kommen könnte bei irgendwas. Das Joch wurde gebraucht, als es noch keine Maschinen für die Feldarbeit gab. Da wurden ja Tiere genommen, damit sie den Pflug ziehen. Und die bekamen dieses Holzjoch auf den Nacken, damit sie diese schwere Last des Pfluges ziehen können. Und bei besonders schwerer Last gab es immer das Doppeljoch, wo zwei Tiere eingespannt waren, um diese Last zu ziehen oder zu tragen. Wenn Jesus das Bild vom Joch gebraucht, dann verstehe ich es in unserem Zusammenhang so. Wenn wir schwere Lasten zu bewältigen haben, dann spannt sich Jesus mit unter das Joch. Wir sind eingespannt, aber Jesus neben uns. Er zieht dieses Joch unserer Last mit uns. Das Joch hat noch ein Geheimnis. Man muss gleich schnell gehen. Wenn einer immer vorprescht, dann tut das ziemlich weh und bringt nichts. Und für mich heißt das, wenn ich mich einlasse auf die Geschwindigkeit Jesu, auf sein Tempo, das er mit mir gehen möchte, dann habe ich einen, der meine Last mitträgt und zieht. Und wenn ich also am Morgen schon aufwache mit dem Gedanken, das schaffe ich heute sowieso nicht, dann darf ich mir dieses Bild vor Augen halten, dieses Versprechen, das er uns gibt. Ich trage deine Last mit dir. Ich ziehe mit dir. Ein zweites Bild. Wir reden manchmal davon, und ich habe drei Bilder, weil wir so unterschiedlich sind und auf unterschiedliche Bilder anspringen. Sie müssen sich hier nicht alle drei merken, aber vielleicht ist eins für Sie dabei. Wir reden manchmal davon, dass ein Mensch Feuer hat und meinen damit, dass er lebendig ist, dass etwas von ihm ausgeht, dass er für etwas brennt. Und wir sagen aber auch, ein Mensch ist ausgebrannt. In der Bibel gibt es ein hilfreiches Bild gegen Burnout. Es ist der brennende Dornbusch in der Wüste. Mose sieht diesen brennenden Dornbusch in der Wüste. Er war zunächst mit seinem Versuch, seine Stammesgenossen aus Ägypten zu befreien, gescheitert. Und er war geflohen. Der Dornbusch, so schreibt Anselm Grün, der am Rand der Wüste steht, ist ein wertloser Strauch. Er steht bildhaft für das Scheitern, für das Vertrocknetsein, Ausgebranntsein, Wertlossein, übersehen werden. Doch dieser Dornbusch brennt, ohne zu verbrennen. Das ist für mich ein schönes Bild. Ich bin der Dornbusch. Ich fühle mich leer, vertrocknet, gescheitert, übersehen, ausgebrannt. Aber trotzdem brennt etwas in mir, ohne dass ich dabei verbrenne. In mir ist bei aller Schwäche zugleich Gottes Feuer, Gottes Herrlichkeit, Gottes Kraft. Ich bleibe der Dornbusch, aber mitten in mir brennt das göttliche Feuer. Aus dem Feuer sprach Gott zu Mose und gab ihm einen Auftrag. Mitten in seiner Schwäche und Leere soll er etwas Großes tun, nicht weil er selbst die Kraft dazu gehabt hätte, sondern weil Gott mit ihm ist und weil Gottes Feuer auch in ihm brennt, ohne ihn zu verbrennen. Ein drittes und letztes Bild. Es ist das Bild der Quelle, die nie versiegt. Jesus trifft eine Frau am Brunnen und in der Mittagshitze bittet er sie, dass sie ihm doch Wasser aus dem Brunnen schöpft, damit er trinken kann. Und dann sagt er zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Jesus spricht hier vom Heiligen Geist, den er den Menschen gibt. Der Heilige Geist ist in uns wie eine Quelle, die nicht versiegt. Aus ihr können wir immer schöpfen, ohne erschöpft zu sein. Anselm Grün, ich zitiere ihn noch einmal, Sie merken, er hat mich beeinflusst. Er schreibt dazu, auch das ist für mich ein schönes Bild, dass ich immer dann meditiere, wenn ich mich erschöpft fühle. Dann stelle ich mir vor, unterhalb meiner Erschöpfung, meiner Müdigkeit, strömt auf dem Grund meiner Seele eine Quelle, die nie versiegt. Wenn ich mit dieser Quelle in Berührung bin, dann strömt es wieder in mir. Dann fühle ich mich wieder frisch. Dann kann ich trotz meiner Müdigkeit durchlässig werden und jetzt im Augenblick das tun, was gerade von mir gefordert wird. In diesen ganz unterschiedlichen Bildern zeigt uns die Bibel, wie Gott unter uns wirkt. Es sind eben nicht nur Bilder, die wir uns einbilden, sondern so wirkt Gott tatsächlich unter uns. Uns kann es gut tun, diese Bilder in uns wirken zu lassen. Gott durch diese Bilder in uns wirken zu lassen. Wir können uns vorstellen, wie Jesus mit uns unsere Last zieht. Und er tut es wirklich. Wir können uns das klare Gebirgsquellwasser vorstellen, und dürfen wissen, so erfrischt uns Gott. Er tut es wirklich. Wir können uns mitten im Alltag diese Bilder ins Bewusstsein rufen. Und damit treten wir heraus aus dem Hamsterrad, das uns oft so müde macht. Damit ist die Erschöpfung nicht weggezaubert. Und es ist kein Allheilmittel. Aber wir können der Erschöpfung anders begegnen. Und zwar so, dass nicht mehr die Erschöpfung Macht hat über uns, sondern wir können ihr etwas entgegenstellen, weil Gott an unserer Seite steht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.